Neben Tom sitzt Alfred Hilsberg. Ich glaube nicht, dass man ihn vorstellen muss. Dennoch, What's So Funny About und Zickzack, wie lange gibt es euch? Wie lange machst du schon Musik? Produzierst du schon Musik?
Seit Ende der 70er, seit 1979 gibt es das Label Zickzack, seit 84 What's So Funny About, was aber jetzt zugunsten von Zickzack ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Und wir haben mit der PNG zusammen jetzt so ein Special gemacht. PNG gibt es mit einem Label Special Zickzack, da könnt ihr euch umfassend über Lüge und Wahrheit auch dieses Business in dieser Nische informieren.
Ja, neben Alfred sitzt Reverend Dabeler, bekannt von Klotz und Dabeler. Und er hat bereits mit Rocco Schumann-Muni zusammen Musik gemacht. Er ist Autor und macht Musik. Vielleicht möchtest du dazu gleich oder dich selbst noch ein bisschen vorstellen? Och nö, okay. Na gut, dann halt nicht. Neben mir sitzt Max Dax, Chefredakteur der neuen Specs, die ja sehr umstritten war mit dem Relaunch. Ja, wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Und Matthias stellt die ersten Fragen.
Ich sage auch nochmal Hallo an alle, weil ich war jetzt hier kurz weg, um das Minidisc-Gerät noch anzumachen, um es mal ganz profan zu sagen. Ja, Max, wir haben uns ja aufs Du geeinigt. Was ist quasi, welche Platte hat dich in letzter Zeit, welches war eine gute Platte für dich? Was denkst du so? Als jetzt mal gar nicht Musikjournalist, sondern welche Platte hat dich so richtig gekickt? Oder wo hast du was mitgenommen?
The Fall. Die neue The Fall hat mich beeindruckt.
Kannst du sagen, warum?
Vielleicht, weil ich nichts erwartet hatte und total glücklich darüber war, wie einer sich behaupten kann. Wie man so eine, wie soll ich sagen, eine Bandbreite und eine Haltung vermitteln kann und das alles aus dem Nichts. Also ich hatte so voll aus den Augen verloren, Maggie Smith aus den Augen verloren und plötzlich kommt er zurück und er macht dann gleich ein zweites Album von Süden fehlt. Und beide Alben sind total unterschiedlich, völlig unterschiedliche Welten werden da berührt und das hat mich gefreut und das befreut mich insofern, als dass ich einfach denke, wenn man sich neu erfinden kann, dann ist das dann ist das einfach eine Qualität, wenn man so möchte. Und das mit dem Selbstbewusstsein und mit dem Stil, mit dieser Ablehnungshaltung gegenüber Ausverkauf, das fand ich inspirierend und großartig.
Also es ist ja jetzt eher so eine Art Coming-Back-Ding, sich neu erfinden. Gibt's auch irgendwas, was sich jetzt von neueren oder quasi vielleicht ersten Plattendebütalben oder so interessiert hat in letzter Zeit zum Beispiel?
Ich fand Cuba Missouri großartig, wobei ich über die gar nicht so viel weiß. Ich weiß nur, dass mir die Platte wahnsinnig gut gefallen hat und mir hat Ragazzi gut gefallen. Ja. Das sind Platten, die wir dann eben auch versucht haben in der Specs zu featuren.
Welche Kriterien legt man so als Specs Musikredakteur, muss jetzt nicht nur Specs sein, an, um quasi Platten zu bewerten oder und zu sagen, ist es eine gute Platte oder ist es eine schlechte? Kann man das auf vielleicht 3-4 Sachen so runterbrechen oder ist es eher so eine Gefühlssache?
Ja,
schwere Frage, gemein gleich zu Anfang.
Am Ende ist es letztlich immer, also bei mir, ich kann ja dann am Ende nur für mich sprechen. Ich glaube, man kann eine Haltung doch raushören aus einer Platte. Ich glaube, das hat den Gun Club früher von anderen Bands unterschieden. Das hat Blumfeld von anderen Bands unterschieden oder die Kolossale Jugend. Ja. Und ich glaube, man hört doch recht schnell raus, ob Leute daran denken, dass ihre Musik auch in Commercials funktionieren kann oder als Filmmusik funktionieren kann oder dass man gleich in Synchronization Rights denkt oder sowas, das wird den Leuten heute ja auch beigebracht oder ob die Leute eben völlig frei davon sind und irgendwo versuchen anzuknüpfen und ihren eigenen Stil oder ihre eigene Identität vielleicht zu formulieren.
Also ist es quasi eher fast das Drumherum, also die Verortung, die so ein bisschen ausschlaggebend ist, als jetzt vielleicht so ein ästhetisches Ding, also dass eine Platte total gut ist, gut klingt oder so.
Naja, gut klingen kann ja jeder. Also ich glaube, es ist so heute sogar noch einfacher als je zuvor, durch diese Verfügbarkeit von hunderten von Tricks und Schallfolien, die man da einarbeiten kann und so weiter. Das ist jetzt nicht so schwierig, irgendwie so zu klingen wie die anderen oder einen gewissen Mindeststandard an Sound oder sowas zu haben. Ich glaube aber, dass das sich sehr schnell immer wieder abzeichnet, ob es da einen Mehr gibt, also ein Mehr an Interesse, an Auseinandersetzung, an nicht musikalischen Sachen, also politische Haltung oder auch ein Fragestellen von Gesellschaft oder sowas. Und ich glaube, das ist schon hörbar. Also glaube ich schon.
Okay, danke.
Ja, Tom, du hast ja überhaupt keinen kommerziellen Druck. Würdest du andere Kriterien anlegen oder sagst du bei dem, was Max gesagt hat, okay, würden wir ähnlich machen?
Das machen wir mit Sicherheit ähnlich. Also die Platte muss uns gefallen oder die Musik muss uns gefallen. Also ich meine, das ist ganz klar, aus welchen Gründen man über Musik schreibt. Ich bezweifle aber, ob das in der Specs wirklich konkret so ist. Also ob das auch in jedem Fall, in jedem Satz, der da so geschrieben ist, da nicht irgendwo was anderes dahinter steht. Vielleicht, keine Ahnung, eine Marketingdurchsage, die irgendwo auch bezahlt wird. Also das wird man wahrscheinlich auch nicht in Abrede stellen können.
Achso, ja, das ist ein altes Problem aller Zeitungen, glaube ich, da haben ja Bands schon Lieder drüber gemacht, tausche Titelseite gegen Anzeige und so weiter, Flowerpornos waren das, glaube ich. Wir versuchen bei der Spex unsere Anzeigen woanders herzubekommen, nämlich aus dem Markenartiklerbereich, sodass wir eben nicht abhängig sind von Plattenfirmen, die eben uns da möglicherweise unter Druck setzen oder uns Liebesentzug androhen oder sowas. Von daher möchte ich das von...
Ja, nee, ist schon klar. Ich meine, das muss man aber in der Gesamtheit sehen. Ich meine, es geht ja weniger um eine konkrete Platte oder eine Plattenfirma, die eine Anzeige schaltet, sondern ich meine, wenn ich irgendwelche Markenartikel drin habe, dann versuche ich auch einen bestimmten Stil irgendwo zu bedienen. Das ist ja völlig klar. Und ich meine, das ist ja letztlich auch so, warum mich diese ganzen Magazine, die es da im Zeitschriftenhandel gibt, einfach anöden. Weil ich meine, auf jeder zweiten Seite ist da eine Durchsage von irgendwas.
Kann ich mal kurz die Gegenfrage stellen? Wie überlebt quasi die PNG so?
Ich mit, weiß nicht.
Luft und Liebe quasi. Also nur.
Na, Luft und Liebe, ich meine, wir leben halt nicht davon. Das ist natürlich immer einfach, sich dahin zu stellen und zu sagen, okay, wir müssen da keinen finanzieren oder wir haben keinen Mitarbeiter, der davon finanziert wird. Natürlich müssen wir auch unsere Druckkosten zusammenkriegen. Mhm. Klar, das ist definitiv ein Kampf. Wir stehen fast mit jeder Ausgabe eigentlich vor dem Aufgeben irgendwie, rein wirtschaftlich gesehen.
Klar.
Die Frage ist nur, was man will und ob man glaubt, dass man was zu sagen hat. Das ist so das, was wir so sehen. Und ich meine, klar, das ist halt eine andere Welt. Punkt. Hm. Also wir sind eine andere Welt.
Also ihr seid quasi, ja, sagen wir es, eine unabhängigere Welt, auf jeden Fall von bestimmten Paradigmen, ja, so.
Da bestehe ich drauf, klar. Genau. Logisch sind wir eine unabhängige Welt.
Wie wählt ihr Themen aus? Also welche Themen finden bei euch statt? So,
da kommt
jemand. Gibt es da irgendwelche Kriterien oder so, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt ein PNG-Thema?
Das hat sich vielleicht so eingeschliffen über die Jahre hinweg, weil wir bestimmte Stile natürlich betonen, die in unserem geschmacklerischen Umfeld liegen. Aber letztlich, keine Ahnung, ich meine, in unserer Geschichte gibt es genauso Hip-Hop-Artikel wie Techno-Artikel wie, keine Ahnung. Also der Punkt ist, dass das, was künstlerisch geboten wird, dass wir darüber sprechen wollen, darüber was sagen wollen. Ganz einfach. Also das ist natürlich klar, ich kann mich hier hinstellen und sagen, ja, wir machen, was wir wollen. Und er kann das halt irgendwie nicht. Das ist eigentlich eine scheiß Situation, logisch. Also, meine, das ist ein kommerzielles Heft, Punkt.
Naja, also ich meine, der Punkt, dass man, also du sagst jetzt, wir sind ein kommerzielles Heft. Was wir versuchen, ist eben einfach, wir glauben daran, dass es eine Art Schnittstelle gibt zwischen Gegenwart und Leuten, die heute Musik oder Kunst machen oder auch Mode machen. Und wir versuchen, die Leute herauszusuchen, wo wir der Meinung sind, dass ihre Arbeit oder ihre Person eben uns was zu sagen hat. Und ich denke, dass wir da nach zwei Heften, wir arbeiten jetzt ja am dritten Heft, auch auf dem richtigen Weg sind. Also von daher wundert mich das jetzt, dass es so Fanzine gegen angeblich kommerzielles Magazin so ausgespielt wird. Was wir eben versuchen, ist eine Art entschleunigten Journalismus zu machen. Und das heißt eben halt Artikel mit bis zu 16 Seiten Länge, wo wir eben versuchen, durch lange Interviews und durch lange Artikel den Dingen, ja, wie sagen wir so schön, auf den Grund zu gehen. Also auch eben so eine objektive Position abzulehnen, dass man eben behaupt, behauptet, man hätte Recht, sondern dass man eigentlich versucht zu sagen, es ist alles eine Summe von subjektiven Meinungen und das ist so und man kann eben diese Meinungen oder Haltungen nebeneinander stellen und ein bisschen einleitende Informationen liefern, sodass der Leser eben hoffentlich imstande ist, diese Meinung dann eben für sich selber auch zu filtern. Und sowas kostet Geld und deswegen kostet so eine Zeitung auch Geld am Kiosk und die läuft ja gut, die Zeitung. Also das ist jetzt ja nicht so, dass wir...
Ist ja keine Frage, da gibt es auch jede Art von Respekt für diese Wirtschaftlichkeit, wie so ein Laden geführt wird. Ich meine, wir kennen die Specs, also die Specs war letztlich der Grund, warum wir das machen oder warum wir angefangen haben, Fernsehen zu machen. Ich kann mich noch sehr genau an den Moment erinnern, als unser Autor Donis damals ins Eden 1987 wohlgemerkt, die aus der Specs mitbrachte und wir gesehen haben, oh mein Gott, wir sind nicht allein. Und wir kommen alle, also die Gründungsmitglieder kommen alle aus der Subkultur in der DDR. Und ich meine, für uns war das, wir waren einfach losgelöst von irgendwelchen Informationen. Und es gab da plötzlich Dietrich Dietrichsen und plötzlich war das nicht nur Theorie, sondern das war eine Welt. Und das hat auch was mit Emanzipation zu tun. Und deshalb war das für uns auch sehr wichtig, was da damals drin stand. Vielleicht waren das auch andere Zeiten. Ich meine, da wird vielleicht Alfred ein bisschen was dazu sagen können, aber mag sein. Also die Specs hat sich gewandelt und die Specs ist was anderes. Es ist ein Produkt und ich erkenne das als Produkt. Da gibt es Respekt jederzeit, aber ich glaube nicht, dass da irgendeine inhaltliche Diskussion geführt wird. Also zumindest erkenne ich die für mich nicht. Und
ja gut, aber wir wollen ja jetzt hier auch inhaltlich diskutieren, deswegen wollen wir mal das Fanzine gegen kommerzielles Magazin irgendwie ein bisschen abbiegen. Gunnar, du gehörst ja gar nicht in diesen Pop-Zirkus, aber wie... Oder welche Rolle spielt denn bei deinen Musik-Favorites, bei der Musik, die du gerne hörst, die Vermittlung von Botschaften? Hast du da als Soziologe vielleicht einen anderen Blick drauf?
Ja, gemeine Frage, weil wie es mich getroffen hat, höre ich irgendwie hauptsächlich Musik ohne viel Text, ja. Und insofern ist es mit den Botschaften auch nicht so weit her. Ich höre Musik nicht aus soziologischer Warte, also man kann sich zwar auch soziologisch mit Musik beschäftigen, was ich zum Teil ja tue, aber irgendwo, wie soll ich sagen, der persönliche Geschmack ist der persönliche Geschmack und der hat mich irgendwann, Mitte der 80er mit Chicago House getroffen, ja. Und ich habe dann so eine Wellenbewegung, ich war irgendwie ein paar Jahre im Hip-Hop, wo es bekanntlich dann mehr Botschaften gibt, die aber natürlich dann auch aus einer sehr anderen Warte kommen. Also im Moment bin ich eigentlich seit Jahren jetzt dann doch so der elektronischen Szene eigentlich eher so verschrieben. Und wie gesagt, es treffen mich mehr die Beats, würde ich sagen, als die Texte. Aber das soll jetzt natürlich nicht irgendwie heißen... dass man keine Musik mit Botschaften machen sollte. Oder, ne? Also das ist einfach persönliche Vorliebe.
Ja, aber wenn du dich als Soziologe mit Musik befasst, unterscheidest du ja Wege, wie Botschaften vermittelt werden. Das hast du ja auch in deinem Papier ein bisschen umrissen. Möchtest du uns das nochmal kurz erklären?
Es gibt ja quasi nicht nur die Botschaftsvermittlung über das Wort, würde ich jetzt mal sagen, oder über den Text. Man kann ja auch durch jetzt vielleicht auch Ästhetik oder durch auch Musik oder Referenzen oder was auch immer Botschaften vermitteln. Ich denke, also, wenn du es jetzt so sagen würdest, Botschaften werden nur über Texte vermittelt, müsste man ja Techno grundsätzlich als nur Partymusik oder nur Spaß sehen. Ist es das dann so oder gibt es noch einen anderen Weg, Botschaften zu vermitteln?
Naja, ich meine, was ich sagen wollte in diesem Statement ist, also ich meine, Musik ist ein komplexes Geschäft und es gibt halt zahlreiche Brüche zwischen den Intentionen, die, denke ich, ein Künstler oder ein Musikproduzent hat, die er zunächst mal innerlich hat. Das kann schon auseinanderfallen mit dem, was dann transportiert wird über die Texte meinetwegen oder die Inszenierung oder die Aufführung. Und dann ist es natürlich nochmal eine ganz andere Sache, wie Musik rezipiert wird. Und ich meine, es gibt so gesehen, denke ich, genügend Beispiele, also jetzt auch im Techno-Bereich. Natürlich kann man mit der Art, wie was veranstaltet wird, ob das irgendwie illegale Raves sind oder so, also man kann damit natürlich subkulturellen Protest ausdrücken. Ja? Und es geht bei Musik ja auch immer um eine Frage der Gemeinschaftsbildung und insofern, sagen wir mal, wenn einfach ein Sound der Aufhänger ist, um den herum sich dann Leute gruppieren und sagen, also wir wollen, was weiß ich, hiermit irgendwie vielleicht ein subversives Zeichen setzen, dann ist das vollkommen in Ordnung und es braucht dann dazu nicht unbedingt auch noch eine Textebene. Und ich meine, insofern, wenn man auch über die Frage spricht, inwieweit es einen Wandel in der Musikrezeption oder Produktion gegeben hat, denke ich, muss man halt immer diese Ebenen also eben trennen oder mitdenken, dass es da zahlreiche Brüche dazwischen gibt.
Mhm. Christian, was macht für dich, also du schreibst ja auch viel selbst, was macht für dich einen guten Song aus, wo sagst du, und unterscheidet sich das, wenn du quasi Hörer bist und wenn du selber schreibst? Also
ja, das darfst du mir jetzt nicht übel nehmen, aber ich bin eben kein Musikjournalist, also da bin ich wirklich der falsche Ansprechpartner, also ich bin... Das weiß ich doch nicht. Also, du meinst ein selbstgeschriebener?
Ja, zum Beispiel, genau.
Das stellt sich meistens irgendwie nach einem halben oder einem Jahr raus und ich kann dir wirklich dann nicht sagen, warum ich ihn gut finde, weil er irgendwie funktioniert, weil er mich irgendwie nach einem halben Jahr, nachdem er ihn geschrieben hat, berührt. Wenn man ihn direkt gemacht hat, weiß man das eh nie so genau. Und bei anderer Musik ist es auch so, ich gehe wirklich nur danach, berührt mich das, dann weiß ich aber nicht, ob das ein gutes Lied ist. Also, ich kann beurteilen, ob irgendwas qualitativ gut gemacht ist oder gut produziert ist und dann muss ich dem Max auch widersprechen. Das ist nicht wahr, dass jeder gut klingen kann. Das stimmt einfach nicht. Darum klingt ja auch fast alles scheiße heutzutage. Das stimmt einfach nicht. Das ist eine ganz, ganz hohe Kunst, damit Sachen gut klingen. Und das können nicht irgendwelche, das stellt man sich immer so vor, dass es irgendwelche versierten Studio-Arschlöcher mit modernen Geräten gibt, die können eine Sache gut klingend machen. Das ist Quatsch. Hör dir doch den Mist an von Deutschland, hört den Superstar. Das klingt nicht gut, das klingt überhaupt nicht. Und eine gut klingende Platte zu machen, ist nach wie vor eine ganz, ganz, ganz hohe Kunst, wo ich oft dran auch verzweifle oder dran scheitere, wenn ich was produziere. Und also das nur dazu. Aber was ein guter Song ist, wenn er mir gefällt, ist es ein guter Song.
Okay, Alfred, wie wählst du denn deine Signings aus? Und wählst du sie heute anders aus als damals, als du angefangen hast?
Ja, da hat sich schon eine Entwicklung ergeben, die auch viel mit Brüchen zu tun hat, sowohl um einen herum in der Gesellschaft, wie aber auch in der Arbeit des Labels, die auch in der Arbeit des Labels ihren Niederschlag gefunden haben. Denn es gibt schon eine sehr unterschiedliche Musikrezeption jetzt über die letzten Jahrzehnte gesehen, die sowohl was mit Generationen zu tun hat, aber eben mit unterschiedlich entwickelten Vorlieben für die eine oder andere Musik. Es gibt viel mehr verschiedene Musikrichtungen, Stile, als es eben noch vor Jahrzehnten gegeben hat. Zumindest also kann man sich heute schon lange nicht mehr auf etwas, auf ein neues Ding einigen, sondern es gibt eben 73 verschiedene Richtungen, in die man gehen kann. Es gibt viele kleine Geschichten, um die sich herum Individuen gruppieren. Die Identifikation mit Musik ist eine andere durch eine veränderte Freizeitkultur, wo die Wertigkeit von Musik eine andere ist als noch vor 10 oder 20 Jahren. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, über andere Attribute sich auszudrücken, sei es Kleidung, sei es also andere Freizeit Beschäftigung, das alles hat Musik auch im Zuge der technologischen Veränderungen in den Hintergrund gedrängt. Das ist nur noch ein Faktor unter vielen. Insgesamt muss man einfach sagen, es gibt eben auch es ist eine durchkapitalisierte Gesellschaft, in der wir uns bewegen. Nicht nur global, sondern eben auch tagtäglich im eigenen Leben. Und das hat uns als Label eben auch sehr stark mitgenommen. Wir konnten früher, als wir angefangen haben, sozusagen tun und lassen, was wir wollten. Wir konnten jede Platte veröffentlichen, wo wir meinten, das ist toll, das muss raus, das muss gehört werden, das wurde gehört, das wurde uns aus den Händen gerissen, ohne dass wir dafür Werbung machen mussten, weil die Leute hungrig waren, in den Köpfen, in den Herzen. Und da spielte es eigentlich keine Rolle, was das war, sondern es wurde gebraucht, Musik wurde gebraucht und man hat darüber diskutiert, das war Bestandteil des täglichen Lebens und wir haben nicht darüber nachgedacht, wie wir den nächsten Tag überstehen, sondern wir haben einfach weitergemacht, weil es funktioniert hat. Das war eine Art von kultureller Bewegung von unten, die vieles revolutioniert hat. Nicht das, was wir uns erhofft haben, nicht die Kulturrevolution, die dann gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich wirkt, aber sie hat doch einige Aspekte geändert, wobei wir allerdings auch einschränkend sagen müssen, ich muss einschränkend sagen, es war für viele Leute natürlich eine Mode, was dann sich in der neuen deutschen Welle ausgedrückt hat. Das war auch Mode, noch in den 90er Jahren Blumenfeld zu hören. Man wollte ja schließlich mitreden können, mit dabei sein. Heute müssen wir tagtäglich überlegen, was wir veröffentlichen, anhand der Verkaufszahlen. Wir können nicht mehr das rausbringen, einfach was, wozu wir Lust haben, was wir gut finden, was wir für relevant halten, was toll klingt, was eine wichtige Botschaft hat. Nee, die Botschaften werden nicht mehr vermittelbar sein, die sind nicht mehr vermittelbar übers Radio. Da spielen abseitigere, unbequeme Sounds und Worte eine viel geringere Rolle, weil sich die ganze Radiolandschaft natürlich verändert hat. Wir merken das tagtäglich, selbst ein Track von Jens Friebe oder den Zimmermännern ist nicht mehr im Radio durchsetzbar, weder in den Formatradios noch in den vermeintlich so weltoffenen und freundlichen Studentenradios oder offenen Kanälen. Auch da beginnt sich langsam etwas durchzusetzen, was mit Durchkapitalisierung zu tun hat, mit Anpassung an zu tun hat, mit Mainstreamisierung zu tun hat. Und wir müssen natürlich, das ist noch ein anderer Aspekt, der sicherlich auch eine Rolle spielt, überlegen, wie wir das die Beendigung des Zeitalters der runden Scheiben, ob das Vinyl heißt oder CD heißt, wie wir das überstehen können. Digital ist nicht die Antwort.
Gunnar, möchtest du als, also hier sind ja gesellschaftliche Veränderungen beschrieben worden, vor allem auch, dass das Bedürfnis nach Musik und nach Botschaften abgenommen hat. Möchtest du dazu was sagen oder was sagt deine Erfahrung?
Na, Erfahrung ist immer so eine Sache. Ja, also ich fühle mich ja irgendwie auch bei der Einladung hier irgendwie immer so etwas als jemand angesprochen, der sich eher wissenschaftlich damit beschäftigt und nicht so aus Labelperspektive oder als Musikkonsument. Ich habe immer den, also nach meinem Kenntnisstand weiß man wissenschaftlich leider sehr wenig über diese Fragen. Ja, es gibt eigentlich zu wenig empirische Studien, gerade im Längsschnittvergleich, die im Grunde genommen solche Veränderungen tatsächlich mal nachzeichnen oder überhaupt mal gucken, ob es die so gegeben hat oder nicht. Also mein Eindruck ist eigentlich, dass es, wenn wir über Pop reden oder über die, das kritische Potenzial oder die Kommerzialisierung, ich meine, eigentlich würde ich denken, seit wir im Grunde in Deutschland die Rock'n'Roll oder Rock-Importe, sagen wir mal zunächst, aus den USA gehabt haben, gab es immer schon dieses Kontinuum oder dieses Spektrum von absolutem Kommerz und und im Grunde genommen, ja, also kleiner Subkultur, die es anders macht, die sich in irgendeine Nische, in irgendeiner Stadt sucht, und so weiter. Und ich sehe eigentlich nicht, also ich meine, es ist eine andere Sache, wenn man sich die Vermittlungswege anguckt, also wie funktioniert das Radio oder das Fernsehen und so, aber ich sehe eigentlich nicht, dass es nicht mehr die Möglichkeit gäbe oder nicht in dem gleichen Ausmaß Leute gibt, die im Grunde ihre Kreativität ausleben wollen und auch auf Gleichgesinnte stoßen. Ja? Also ich würde das irgendwie so ein bisschen...
Die gibt es natürlich immer noch, aber die haben ja überhaupt nicht mehr die Relevanz, die sie früher hatten. Also 1954 Bill Haley im Berlin Sportpalast, der wurde erstmal platt gemacht danach. Von mehreren tausend Leuten. Jetzt nicht, dass ich irgendwie für Vandalismus spreche, Sportpalast. Ja. Nicht, dass ich für Vandalismus sprechen will, aber dass die Relevanz natürlich, die Brisanz ist ja selbst vor 20 Jahren tatsächlich noch eine ganz andere gewesen. Und was willst du heute von jungen Menschen erwarten? Der zwei Lieder aufnimmt und erstmal auf eine MySpace-Seite stellt und dann ist Moby sein Freund irgendwie ein paar Tage später. Naja, das ist so. Oder Bon Jovi oder was weiß ich. Und dann hat er da 500 Freunde und freut sich. Und irgendeine Indie-Band, die er auch gut findet, ist dann auch sein Freund. Und also was soll der ganze Mist, echt?
Also, ja.
Und das ist natürlich eine Mentalitätssache. Also das... es gibt überhaupt gar keine, also für mich ist in der Popkultur überhaupt gar keine Anti-Haltung mehr vorhanden, also gar kein subkulturelles Moment mehr. Und das fängt eben damit an, wenn ich meinen Song auf eine MySpace-Seite stelle, dann ist für mich, also ich rede ja, das ist ja nur meine Meinung, aber dann ist für mich das subkulturelle Moment ist einfach zerstört in dem Moment. Ich habe meine Platten von meinen besten Freunden versteckt, die mir lieb und teuer waren. Meine erste Roxy-Music-Platte, die durften die nicht sehen, weil die anderen Arschlöcher auf dem Schulhof sollten das gar nicht mitkriegen, dass es sowas Geiles gibt. Hm. Also das war für mich Subkultur. Die lag echt unterm Sofa, wenn die kamen. Und das gibt's so nicht mehr und das ist weg. Und da, von daher gibt's natürlich dann, um Alfred recht zu geben, auch in dem Sinne keinen Markt mehr dafür oder kein Interesse mehr dafür. Und also für dieses Moment wirklich, ich meine, Subkultur hört für mich auch wirklich auf an der Universität oder so. Das ist irgendwie, und ja, das ist so für mich.
Also wenn man studiert hat, kann man quasi...
Nein, kannst du nicht mehr.
Okay. Dann haben wir das mal so festgestellt. Naja,
also darf ich da noch was sagen?
Natürlich.
Also in dem Punkt würde ich dir recht geben. Also ich denke, dass vielleicht in die 70er Jahre hat Popmusik als ein Medium, was irgendwo Protestpotenzial vermitteln konnte, insofern besser funktioniert, weil es da bis zu dem Zeitpunkt im Grunde einen Generationenbruch gab. Also weil gewissermaßen die Elterngeneration irgendwo wahlweise im hochkulturellen Klassikmusikbereich hing oder halt, ich weiß nicht, Unterhaltungsmusik, Schlager, sowas in der Richtung gehört hat. Und im Grunde genommen hat so gesehen der Rock'n'Roll und dann auch die Sachen in den 70ern haben irgendwie im Grunde genommen, also man ist anstößig geworden damit. Ich weiß schon nicht, beim Punk ist es halt schon eigentlich so eine Sache, ich meine, da hat eigentlich schon das Ding gegriffen, dass es durch die Industrie sehr schnell eigentlich vereinnahmt worden ist. Und im Grunde genommen muss man sagen, haben wir heute, denke ich, insofern also einen Unterschied, aber das ist für mich kein Unterschied, der sich jetzt in den letzten Jahren ergeben hat, sondern vielleicht, wie gesagt, vor 30, 40 Jahren. Wir haben jetzt heute ein System, würde ich sagen, wo Popmusik im Grunde genommen zu einer vergleichsweise etablierten Kulturform geworden ist und wo sich innerhalb der Popmusik und ich meine auch ein Medium wie die Spex oder so trägt natürlich maßgeblich dazu bei, dass es interne Hierarchisierungen gibt, ja? Also dass sich herauskristallisiert, was ist hier oder was ist als ernste Musik im Bereich des Pop legitimiert und was ist scheiße oder was ist billig oder irgendwie Abklatsch und so weiter. Und insofern, das ist, glaube ich, ein Punkt, der sich grundsätzlich geändert hat und wo man im Grunde genommen sehen muss, wie man innerhalb dieses Pop-Kosmos sich dann seine Nischen nach wie vor schafft. Ich meine, eine Sache, wo das, finde ich, mal sehr deutlich wird, ich meine, die Massenmedien und jetzt gerade die Feuilletons der Massenmedien, an denen, finde ich, kann man das relativ gut sehen. Ich meine, die Feuilleton-Redakteure der Süddeutschen oder sind irgendwie alle so einigermaßen pop-infiziert. Und ich finde es immer sehr nervig, wenn man dann immer so im 6-Monats-Abstand so liest, ja, wann kommt jetzt endlich das neue große Ding, worüber wir denn eigentlich schreiben können, so, ja. Also so Drum and Bass war das Letzte, was es so gab und seitdem, ja. Und ich meine, daran sieht man aber, dass es im Grunde genommen die Legitimation für Pop einfach massiv da ist. Und das ist natürlich aber auch eine nervige Haltung für alle diejenigen, die irgendwie im Underground vor sich hin werkeln.
Verstehst du schon die Wortwahl, die Legitimation für Pop? Ja. Pop als Subkultur will illegitim sein. Das ist, verstehst du das gar nicht, was ich sage.
Nee, ich
nein, wirklich. Ich finde es echt irre, wie man aneinander vorbeireden kann.
Nein, wir haben einen anderen, wir denken Pop, also du denkst das sehr klein und ich denke das sehr groß gerade, ja. Also,
nein, es geht schon um die Wortwahl. Wenn du sagst, die legitim und ernste Popmusik, die eine gewisse Qualität suggeriert oder vielleicht auch hat, das sind alles Werte, die ich, wenn ich Pop als Subkultur begreife, überhaupt nicht haben will. Ich will genau das Gegenteil davon haben. Ich will illegitim sein dann, wenn ich auch eine Relevanz besitzen möchte, dann möchte ich in erster Linie illegitim sein, dann möchte ich keine abgesegnete Qualität von irgendeinem Feuilleton liefern. Ich möchte nie in einem Feuilleton erwähnt werden, außer vielleicht mit den Büchern, die ich schreibe. Aber das ist genau das, wo sich der Pop hinbewegt hat, so wie du deine Wortwahl triffst, was ihn letztendlich zerstört hat als gesellschaftsrelevante Kraft oder als subkulturelle Kraft.
Ja, und darum geht's, darum, das muss man begreifen. Zwei Begriffe wahrscheinlich.
Nein, braucht man gar nicht. Bitte? Braucht man nicht, da braucht
Nein,
man keine
meine,
zwei Begriffe
ich rede
für.
Jetzt von Pop als dem, wie das, wie soll ich sagen? Also es gibt einfach, ich meine, das
du redest, du redest eben vom Pop als verfügbare, für alle verfügbare, oder als, wie bitte? Ja, genau davon redest du, von für alle, für die Soziologen, für Coca-Cola sucht jetzt, was machen die da jetzt? Enjoy your support local Rhythm Act oder so, Jägermeister Rockliga, genau davon redest du. Und genau mit dieser Einstellung ist dieses ganze Ding kaputt gegangen. Und es ist kaputt. Und es ist traurig.
Ich trage den Diskurs jetzt quasi mal so ein bisschen weiter, wenn ich das erste Editorial, wo das ja auch hier geschrieben wurde, richtig verstanden habe. Die Spex-Redaktion nimmt das ja nicht so an, dass es so negativ mit der Pop-Gesellschaft jetzt ist, sondern ihr seht ihm ja eigentlich eher positiv entgegen.
Ja, also dieses Editorial, was du ansprichst, das war der Versuch, wenn gleich ein missverständlicher Versuch, aber so wie wir es gelesen haben, sagen wir eben, wir stellen fest, es gibt eine Fragmentierung der ganzen Kultur, was Alfred mit Durchkommerzialisierung dass Pop zur Ware geworden ist oder sowas. Es ist ja auch ein Vertriebs- oder ein Vertriebsweg-Problem. Also es ist ein Unterschied, ob Punk, Rock damals über 6 oder 7 Vertriebswege eine vergleichsweise große Aufmerksamkeit bekommen hat oder ob heute irgendwie 100.000 verschiedene Vertriebswege bis hin zu MySpace oder sowas miteinander konkurrieren. Die große Frage ist ja dann, findet man das jetzt also per se schlecht, wie das ja hier auch dann so gesagt wird, oder... Ich meine, die radikal andere Sichtweise ist ja die, dass man sagen kann, irgendwie in ein paar Jahren haben wir wahrscheinlich alle auf unseren Handys oder sowas die komplette Musikgeschichte abrufbar und das ist dann ein Navigationsproblem von mir aus. Und die Frage ist, ist das eigentlich dann erstmal per se schlimm oder ist es per se gut? Ich habe dafür keine Antwort. Was wir eben versucht haben zu sagen ist, zunächst einmal finden wir den Umstand, dass es fragmentiert ist und dass eine Tribalisierung stattgefunden hat, also in hunderte von verschiedenen Splitter-Szenen, wo natürlich jede einzelne Szene nicht die Relevanz haben kann, wie zu einer Zeit, wo es vielleicht einen Mainstream gab und einen gerade mal durch die Vertriebswege zugelassenen Gegenformulierung. So, und das macht es aber nicht leichter, über Musik zu schreiben. Und das ist eben die Problematik, der wir uns eben auch gerade stellen. Also wir treffen uns ja auch mit den alten Spex-Redakteuren von damals. Bei mir auf dem Klo liegt so ein Stapel alter Spex-Ausgaben, wo ich eben so auch unheimlich interessant finde, dass die eben 50 Seiten lang waren oder 60, also eigentlich sehr, sehr dünn, da waren sehr wenig Themen drin, aber mit diesen wenigen Themen konnte man damals praktisch sehr genau skizzieren, was relevant war aus Sicht der Spex-Redaktion damals. Das ist heute ganz anders. Wir werden also zugeschüttet von Musik und haben zum Beispiel ein Problem, uns überhaupt Sachen anzuhören. Dann will ich mich gar nicht beklagen oder sowas. Aber das ist sicherlich ein Phänomen unserer Zeit. Und was wir eben versuchen, ist so eine Frage auf den Leim zu gehen, sondern dieser Frage auf den Grund zu gehen, was kann man eigentlich noch als unsere Musik bezeichnen? Also das, was eben das Verbindende gewesen ist in den 80er Jahren in der Spex eigentlich bis zum Aufkommen von Techno, wo es dann nämlich schon mal zwei unserer Musiken gab, nämlich die elektronische Musik und die was man heute Alternative oder Independent Rock oder sowas nennt, was sich ja damals eben auch in den Redaktions- und den Lesercharts eben gezeigt hat, also dass die einen nur elektronische Acts praktisch in ihre Top 10 oder Top 20 gesetzt haben und die anderen nur Gitarrenrock, dass man eigentlich fast schon damals sagen musste, eigentlich hätte man da zwei Zeitungen machen müssen. So, und wenn man dann eben überlegt, wenn die Spex oder andere Zeitungen auch eben nicht ausschließlich jetzt eine Sparte bedienen wollen, einen Trend, einen Tribe, dann führt das ja folgerichtig dazu, dass man im Grunde genommen seine Aufmerksamkeit aufsplittet auf viele verschiedene Dinge, die nicht nur in Deutschland oder nur in Europa oder nur in London stattfinden, sondern letzten Endes weltweit. Da kommt hinzu, dass so etwas, was eben früher Weltmusik geschimpft wurde, heute durch Labels wie Honest Johns oder von mir aus auch Schandl oder sowas, da verschieben sich ja auch diese ganzen Begrifflichkeiten oder die Feindbilder. Und das ist für uns sehr, sehr schwer, da eine Position zu finden, das gebe ich ganz klar zu. Aber das ist sozusagen wie eine Operation am offenen Patienten, die wir da durchführen und weswegen wir, glaube ich, auch gerne aus den unterschiedlichsten Richtungen im Moment angegriffen werden, weil das weil wahrscheinlich jeder irgendwo einen Ansatz findet, wo er sich nicht repräsentiert fühlt. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das der einzige Weg ist, wie man heute eine Musikzeitung machen kann, die eine Form, also als Generalistenmagazin sozusagen eine Form von Relevanz besitzen kann, dass man eben versucht, diesen verschiedenen gleichzeitig passierenden Phänomenen irgendwie versucht, gerecht zu werden. Das ist dann am Ende auch eine Frage, wo kommen die Autoren her, wie weitsichtig sind sie, wie offen sind sie und so weiter. Aber das ist auf jeden Fall der Versuch, den wir da unternehmen, also diese Phänomene dann aber eben auch in ihrer ganzen Breite darzustellen.
Also mir scheint, dass doch die Gefahr besteht, dass es ein solcher Versuch, eine Operation, wie du sagst, am offenen Patienten vorzunehmen, glaube ich, zum Scheitern verurteilt ist, wenn man weiß, dass dahinter steckt längst eben die völlige Beliebigkeit von Musik, die völlige Austauschbarkeit durch eben eine scheinbare Demokratisierung, durch die überall jederzeit verfügbare Musik. Du hast jede Möglichkeit, jede Musik jederzeit an jedem Ort zu hören. Wie du vielleicht also positivistisch sagtest, du hast da die ganze Musikgeschichte theoretisch auf deinem Handy verfügbar. Gut, wen interessiert dann was noch, wozu, warum? Welche Relevanz hat das alles für den Einzelnen überhaupt im Leben? Das ist eigentlich die entscheidende Frage, was macht das mit dem Einzelnen? Was hat das eben zu bedeuten? Der Einzelne sucht sich dann nur noch das raus, was er sowieso kennt. Wodurch kennt er das? Bekannt wird der einzelne Musiktitel, der Stil, der Name, insbesondere dadurch, dass es mit bestimmten Marken, mit bestimmter Werbung verbunden wird. Anders wird das kaum noch wahrgenommen werden. Diese ganze Blase MySpace bricht auch dadurch in sich zusammen, weil sie eben völlig beliebig letztlich ist. Und was mir fehlt, was ich denke, was vielen fehlt, ist einfach, dass es ein Bedürfnis nach etwas anderem geben müsste. Nach etwas, was man eigentlich gar nicht hören will, was einen stört, was aber etwas in Gang setzt, was zur Diskussion führt. Und das hat aber, dass das nicht funktioniert heutzutage, hat was damit zu tun, dass es eine Entpolitisierung mit Sicherheit gegeben hat, schon die ganzen Jahre hindurch, zugunsten einer Kommerzialisierung, einer Durchkapitalisierung, in der eben Musik eben total in ihrer radikalen Bedeutung, wie du sie auch, Christian, vorhin geschildert hast, an den Rand gedrängt worden ist. Die findet nicht mehr statt. Und es müsste eigentlich die gesellschaftlichen Verhältnisse müssten zum Tanzen kommen, damit auch wieder eine Musik entsteht, die relevant ist für diese gesellschaftlichen Verhältnisse.
Naja, du sprichst da ja an auf so Statements, denke ich mal, auch letztlich, oder die das auf den Punkt bringen, wenn eben ein Blixer Bargeld oder Alexander Hacke von den Neubauten damals gesagt haben, wir haben Musik gemacht, um zu nerven. Also so haben sie es mir erzählt. Und das ist tatsächlich etwas, was ich kaum auch noch zu hören bekomme. Also dass diese Verweigerungshaltung sich eben nirgendwo anzudocken, sage ich mal, dass das nicht da ist. Aber wenn das nun mal ein Zeichen der Zeit ist, dann muss man das eben auch dann tatsächlich benennen, was ja nicht ausschließt, dass nicht so ein Konsens, also den höre ich ja von ganz vielen Seiten, dass das den Leuten auf die Nerven geht. Das heißt ja noch lange nicht, dass so ein Konsens eben nicht dann irgendwann auch mal zu einer neuen Bewegung führen kann, wo man dann möglicherweise die Tools und die Kanäle und von mir aus auch MySpace eben dazu nutzt, um eben Gegenpositionen zu formulieren. Nur bin ich natürlich nicht derjenige, der jetzt selber die Musik macht, sondern darüber schreibe. Also wir suchen nach den Werkzeugen, das kann man beobachten. Aber ich glaube, dass da auch eine Zeitung Relevanz haben kann. Und das gilt, glaube ich, für Fanzines genauso wie für Zeitungen, die eben dann von mir aus anderen Bedingungen am Kiosk unterworfen sind.
Aber wenn man quasi die Situation, die gesellschaftliche jetzt so sieht, und wenn ich vielleicht auch das Buch quasi nochmal zitieren darf von Herrn Dabler, es hieß aus dem Leben des Manuel Zorn, was ja eher eine quasi ziemlich frustrierende Sicht auf die Gesellschaft jetzt ist, oder aus einer, ich glaube, ich zitiere das mal, eine, also du beschreibst eine Stadt, FM4 hat geschrieben, genau, mit Armin Klotz zusammen ein Buch herausgebracht, jetzt auch Musik zusammen. Er beschreibt eine Stadt am Rande des Nervenzusammenbruchs mit vereinsamten, hoffnungslosen Menschen in einer grauen Betonwüste. Wenn ich das quasi so als frustrierendes Bild sehe und überlege, wo quasi Protestsongs vielleicht auch hergekommen sind in der Vergangenheit, dann hat man sich ja auch immer gegen frustrierende Zeitgegenstände aufgelegt. Wenn ich jetzt sehe, habe ich das Gefühl, es gibt, wie es ja auch schon vorher gesagt hat, kaum noch dieses Auflehnen, sogar jemand wie H.P. Baxter von Scooter muss jetzt schon in den Medien irgendwie bemängeln, dass sich niemand mehr gegen diese ganzen Verbote auflehnt und so. Woher kommt das quasi? Fühlen wir uns alle vielleicht doch in so einer total liberalen Gesellschaft jetzt schon, dass alles super ist und wir müssen uns eigentlich gar nicht auflehnen? Ich frage mal dich, Tom, du warst jetzt eine Weile nicht dran. Was denkst du, warum ist das so, dass die Menschen sich vielleicht gar nicht mehr auflehnen, auch mit Musik? Warum gibt es diese Protestplatten nicht mehr?
Das ist wirklich eine Frage, die ich nicht so beantworten kann, warum es die nicht gibt. Vielleicht ist es schon so, dass es in einer gewissen Form, wie Alfred sagte, halt eine durchkapitalisierte Gesellschaft ist. Man hat einen bestimmten Stil, den findet man und den zieht man durch und dann sucht man sich die Musik dazu, die dazu passt. Also ich meine, ich habe das schöne Beispiel, ich war jetzt 2 Wochen in Japan gewesen, da habe ich das ganz extrem gemerkt. Also da ist eine Gesellschaft, die extrem stark konsumiert und dort ist jeden Tag eine neue Platte das Thema des Tages und das wird gekauft und wenn es nicht gebraucht wird, wird's weggeworfen. Und ich glaube, das ist das, was uns vielleicht als Vision vielleicht für Musik auch blüht irgendwo. Das ist eben halt Teil eines Stils ist, den man bedient und in dem man halt passt, um sich eben halt in seiner Freizeit irgendwie zu äußern. Ansonsten hat man zu funktionieren. Ich glaube schon, dass, wie gesagt, die gesellschaftlichen Verhältnisse immer noch angeprangert gehören und auch verändert gehören. Also, aber ich glaube, mittlerweile empfinde ich mich persönlich eher in der Minderheit, was sowas angeht, als was so einen Ansatz angeht.
Aber gerade so, wenn man...
Die vielen jungen Leute, die Musik hören, da erkenne ich auch nicht irgendwo so diese Ansätze, wo dieses Protestpotenzial vielleicht sich kanalisiert. Also es ist immer wieder... schnell in diesen Strukturen drin und schnell irgendwo, dass es eben halt auf Verkauf getrimmt wird und jeder Song klingt irgendwie natürlich catchy, klar. Aber das heißt nicht, dass er gut ist, da gebe ich ihm völlig recht. Also gerade dieses auf irgendwas einlassen, also auf etwas, was auch weh tut von mir aus, also warum nicht? Also das führt eigentlich auch zu einem gewissen Erkenntnisprozess für einen selbst. Und ich glaube, den suchen wir in der PNG immer wieder, dass wir auch nach Musik suchen. Ich meine, gerade in der neuen PNG kann ich mich nicht erinnern, irgendein bekanntes Thema wird da nicht gefeatured, sondern wir haben uns auch schon so ein paar Sachen gesucht, die vielleicht völlig unbekannt sind, aber die uns einfach wirklich was geben, was sagen. Und ich weiß nicht, also eine Platte braucht für mich auch viel, viel länger als diese Rhythmen, die eben halt die Plattenfirmen und die Plattenindustrie vorgeben. Also ich brauche manchmal sogar ein Jahr, um eine Platte zu erkennen und da irgendwas Gutes drin zu finden oder dass die mir irgendwas sagt. Oder vielleicht habe ich nie Zeit gehabt, da reinzuhören. Aber ich will mir das auch nicht nehmen lassen, zu sagen, keine Ahnung, nach 2 Jahren kann man auch immer noch über eine gute Platte schreiben und sagen, dass die gut ist. Denn sie bleibt ja gut, also das künstlerische Werk. Und ich glaube, diese Anerkennung an den Künstler, der fehlt irgendwo.
Ich möchte mal ganz kurz sagen, wenn also sozusagen hier das Ausbleiben der sogenannten Revolutionen beklagt wird, dann liegt das ja vielleicht auch daran, dass zu einer Revolution ja nicht immer nur das Recht haben gehört, sondern irgendwo auch eine Art von Konsens, also dass es genug Leuten auf die Nerven geht. Und was mich dann, um einmal ganz kurz wegzugehen von der Musik, aber wo ich eben denke, wenn man über Protest Songs redet, die ich ehrlich gesagt dann im ersten noch bei Dial Inc. oder sowas höre, obwohl die ohne Sprache auskommen, dann wundert mich das. Also in Berlin in meiner Straße gab es gestern eine Razzia oder war das vorgestern und jetzt schreiben sie darüber, dass die da so Auffanglager, so Präventivauffanglager zum G8-Gipfel machen und so weiter. Das sind so Dinge, bilde ich mir ein, das habe ich in den letzten 17 Jahren so nicht gelesen in der Zeitung. Also das scheint mir eine Verschärfung zu sein, wo einfach mal ausprobiert wird, wie weit kann man gehen. Vielleicht hat man einfach auch in sehr ruhigen Zeiten gelebt, wo sich die Leute irgendwie, wo also die paar Zwischenfälle, die es gegeben hat, vielleicht nicht ausreichten, um so etwas wie einen Konsens einer Notwendigkeit von Prozess zu formulieren. Also das kann ich nur als Frage formulieren, aber ich wäre ehrlich gesagt sehr überrascht, wenn diese Dinge, die jetzt im Moment passieren, die für mich eine neue Qualität haben, wenn das nicht zu expliziten neuen Formen führt, also zu so einer neuen Dringlichkeit, wo man dann plötzlich erstmals seit Ewigkeiten wieder gefragt ist, whose side are you on? Diese Frage wurde aber seit langem nicht mehr gestellt und mag von mir aus auch ein Grundproblem
unserer Zeit sein.
Würdet ihr denn sowas zum Thema machen in der Specs? Also wenn, ich meine, wenn es wirklich die nächsten Monate mal ein bisschen anders lang geht und man auch sieht, dass so eine verschärfende Situation stattfindet. Ich meine, das ist ja das, was ich an der Specs immer so geil fand, dass es eben halt wirklich auch einen politischen Diskurs hatte, also auch irgendwie uns was gegeben hatte, also die Leser da draußen, die dann eben gesehen haben, okay.
Naja, wenn ich das jetzt sage, dann sage ich das ja nicht aus Zufall oder sowas, weil ohne jetzt irgendwas relativieren zu wollen, aber wir machen dieses Heft jetzt seit 3,5 Monaten, mhm, oder sind es 4 Monate. Wir haben das in einer sehr, sehr turbulenten Situation, ist uns sozusagen das zugefallen im Grunde genommen. Also wir haben ja nicht da monatelang drum gekämpft, jetzt die Specs machen zu dürfen oder sowas, sondern das ist durch eine Verknüpfung von Zufällen sitzen wir da jetzt plötzlich. Was ich aber insofern ganz gut finde, als dass wir eben, mit wir meine ich die ganze Redaktion, dass wir eben tatsächlich, glaube ich, hoffe ich, in der Lage sind, eben aus einer relativen, wie soll man das nennen, Unvoreingenommenheit, sich diese Frage, wohin kann sich eine Zeitung entwickeln, neu stellen können. Und um deine Frage zu beantworten, ja, natürlich ist das beabsichtigt.
Und was ist, wenn da so ein Werbekunde sagt, na, wir finden jetzt den Ton, der hier angeschlagen wird, nicht so geil gegen unsere Klasse? Mal so krass gesagt.
Nee, das ist extrem hypothetisch.
Ja, das ist nicht hypothetisch. Das ist letztlich, ich meine, finanziert ihr euch durch Anzeigenkunden? Letztlich, ich meine, machen wir uns doch nichts vor. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen, was ihr da führt. Also ich meine, wo setzt du denn dann die Ansätze, um zu sagen, okay, ich nehme das als Sprachrohr?
Ihr seid nicht unabhängig. Ich bin mal gespannt, ob dieser Fall eintreten würde, und wenn er eintritt, dann muss man sehen, was da tatsächlich formuliert wird. Also ich habe solche Fälle noch nicht erlebt, aber wir haben natürlich auch noch nicht diese expliziten Statements gemacht. Nur wie gesagt, wir stehen am Anfang und wir sind am Schauen, wo finden die Punkte statt, anhand derer man festmachen kann, dass man seine Stimme erheben muss.
Am Rande nochmal zu den von dir erwähnten Geschichten, die von Seiten der Herrschenden im Zusammenhang mit G8 und so weiter jetzt inszeniert werden. Es sind ja nicht nur Einschüchterungsmaßnahmen, sogenannte Präventivmaßnahmen, die ja zum Teil eine gute Gegenreaktion ausgelöst haben, die vielleicht gar nicht im Sinne derer sind, die das inszeniert haben, was da an Durchsuchungen etc. stattgefunden hat. Aber es gibt eben auch eine andere Seite noch, wo die Herrschenden wie üblich eben Brot und Spiele inszenieren im gleichen Zusammenhang. So was in Mecklenburg-Vorpommern als dem Austragungsland der G8-Geschichten gibt es ein Etat für Kunst und Kultur im Zusammenhang mit der G8, wo im Vorfeld eben dieses Meetings Künstlern, die etwas zu sagen haben wollen, in medialer Art und Weise, mit Theaterstücken, mit Postern, mit Aktionen, die bis an den Bauzaun heranreichen, Geld zur Verfügung gestellt wird. So wird eben auch Protest entsprechend staatlich kanalisiert und finanziert.
Ja, Gunnar, hier ist viel über gesellschaftliche Entwicklung und über das Bedürfnis nach Revolution, das war ja Max' These, dass es jetzt inzwischen Leuten reicht. Kannst du das irgendwie, verfolgst du sowas mit oder möchtest du da jetzt als Soziologe nichts zu sagen?
Ja, ich kann nichts dazu, also ich kann nichts prognostizieren, welche Wirkungen das in den nächsten Monaten entfalten wird. Also, ich meine, grundsätzlich denke ich schon hat man schon diese Entwicklung, die auch hier beschrieben worden ist, dass wir in den 90ern also eher einen Rückgang so der Politisiertheit jetzt unter Jugendlichen beispielsweise haben. Also jetzt im Vergleich gerade zu der Zeit der 80er, die halt sehr stark durch die sozialen Bewegungen getragen worden ist, auch jetzt hinein in den Bereich der Subkultur und der Musik. Und so gesehen, kann man vielleicht schon sagen, dass natürlich auch das, was produziert oder vor allen Dingen rezipiert wird an Musik, dass das irgendwo auch ein Ausdruck von gesellschaftlichen Verhältnissen ist. Ich meine, so gesehen ist es aber auch so, wie ich vorhin sagte, dass ich muss jetzt wieder diesen anderen Pop-Begriff verwenden als du, dass dass gewissermaßen das in allen möglichen Mainstream-Medien und auch, sagen wir mal, auch die Wirtschaft sich mit Pop im weiteren Sinne ja, schmückt. In der gleichen Weise hat sie sich, glaube ich, auch dahingehend auch irgendwo eine liberale Haltung des Establishments entwickelt, dass man Jugend auch eine gewisse, also Devianz, sagen wir mal, einräumt, ja, und sagt, also Jugendliche, die überhaupt keinen Abweichungs- oder Protestbedürfnis haben, die sind ja nicht ganz normal. Also ich meine, so gesehen haben wir ja auch heute in den Führungspositionen, also Fischer und Co. auch, also natürlich nicht nur, aber zum Teil eben auch Leute, die anders sozialisiert sind, als das die Politikergeneration, was weiß ich, zu Adenauers Zeiten war.
Wird's zum Ergebnis aber nichts.
Ja. Nein, und insofern, also wie soll ich sagen, es ist aber dadurch irgendwo, es ist eine zwiespältige Situation, glaube ich, entstanden, dass auf der einen Seite also im Musikbereich relativ viel oder auch im Stilbereich, im Bereich subkultureller Haltung vergleichsweise viel toleriert wird, aber dadurch die Wirkungsmacht irgendwie auch verpufft. Ja, also das kann man vielleicht sagen. Und ich meine, auf der einen Seite kann man sagen, vielleicht sind so gesehen tatsächlich irgendwie, trotz jetzt dieser aktuellen Sachen, die natürlich krass sind mit diesen Durchsuchungen, die Freiräume sind in gewisser Weise schon größer geworden, aber sagen wir mal, wenn man sie nutzt, also ja, löst man damit weniger aus. Ja? Und das ist, glaube ich, auch das, was im Grunde euch ja inspiriert hat zu diesem Panel, also diese vermeintliche, also das Plim-Plim oder
Palim, Palim, Plem, Plem, um es nochmal zu wiederholen. Ich will mich trotzdem mit dieser quasi These, dass jetzt die Kommerzialisierung da quasi die Grundschuld trägt an dieser Lustlosigkeit, nicht so zufrieden geben. Wie du es vorhin auch über die alte Specs sagst, Max, gab es ja früher so quasi eine klare Identifikation, auch so jetzt mal gar nicht mit politischen Inhalten vielleicht in Musik, aber so mit klaren Musikrichtungen. Da gab es Techno und da gab es auf jeden Fall, die anderen waren die Rocker. Das mag es auch heute noch geben, aber ich würde sagen, wie du es auch eben schon sagtest, so die Toleranz ist größer geworden, so dass Leute das und das hören. Jetzt vielleicht an dich dahingehend, weil du hast ja auch in Leipzig quasi eine Studie gemacht, bist auch, oder beziehungsweise deine Helfer sind durch Clubs gegangen, haben geguckt, was das für Menschen sind. Wie weit taugt denn Musik an sich noch so als Identifikation so mit etwas? Also, dass man sich identifiziert mit, keine Ahnung, ich bin jetzt auf einem Rockkonzert, also bin ich der Rocker oder bin ich auch noch was anderes? Gibt es da noch eine klare Identifikationsstrategie durch Musik?
Nein, also ich würde eigentlich denken, dass also Musik eigentlich nach wie vor, man kann es, also es ist, wie soll ich sagen, es gibt Daten, die also zumindest zeigen, dass Jugendliche beispielsweise Musik nach wie vor zu den Aktivitäten zählen, also die einen am stärksten bewegen, ja. Also ich meine, trotz der Pluralisierung von verschiedenen Medien, also der ganze Computerbereich und so weiter, würde ich eigentlich schon sagen, Musik nach wie vor ist halt ein zentrales Mittel, über das man sich identifiziert, mit dem man sich stilisiert, inszeniert und so weiter. Und das natürlich auf vielfältige Weise. Was sich geändert hat, ist, es gibt auf der Ebene des Einzelnen eigentlich eine vergleichsweise große Bereitschaft, so zu switchen zwischen verschiedenen Affinitäten. Ja? Also man ist, wie ihr das, glaube ich, im Vorfeld mal formuliert hattet, nicht mehr der Punk oder nichts anderes. Ja? Also man ist sozusagen nicht so festgelegt auf eine Position, sondern so gesehen gibt es eigentlich eine etwas größere Offenheit. Vielleicht auch damit zusammenhängt, dass wir halt, was eben der Max auch beschrieben hat, dass wir halt seit den 90er Jahren im Grunde genommen auch so verschiedene stilistische Stränge so nebeneinander haben. Ja, und natürlich gibt es auch Leute, die im Grunde genommen beides irgendwo mögen oder also mehrgleisig fahren, wenn man so will. Hm.
Mal vielleicht weitergeben gleich an Alfred, dich sozusagen, hast du so ein Bild von den Leuten quasi, wenn du jetzt sowas wie Rammelsnaff zum Beispiel, Science, der ja eben hier auch auf der Messe gespielt hat, ein schönes Set, sozusagen Bild von den Leuten, die das kaufen sollen oder die das vielleicht gut finden sollen irgendwie?
Nee,
überhaupt nicht.
Überhaupt nicht. Ich habe den Künstler und ich gucke mir das an und frage mich, ob das irgendwie eine Bedeutung haben könnte für irgendjemanden. Für wen, weiß ich nicht. Ich mache doch keine Zielgruppenforschung jetzt und untersuche, ob das für 17-jährige schwule Türken interessant sein könnte. Wobei das vielleicht sogar sein könnte, dass das interessant ist.
Auf jeden Fall.
Wobei er eben auch Türsteher in der schwulen Türkendisco ist. Das sind also schon wieder Marketingaspekte, okay, die also bei sowas, wenn auf deine Frage hin, eine Rolle spielen. Ich habe das bisher ernsthaft nicht in dem Fall und auch nicht in anderen Fällen durchdacht. Ich kann doch nicht auch an Jens Friebe, um das mal ein anderes Beispiel zu nehmen, der nun erklärtermaßen auch, wie Rammelsnaff auch, aus der linken Ecke kommt, aber anders spielt mit Worten und Musik, als es Rammelsnaff tut, da kann ich doch nicht jetzt einhergehen und mir die Zielgruppe zurechtschneidern. Ich muss das nehmen, was da ist. Ich kann die nicht für diese Musik schnitzen. Ich kann nur feststellen, ob das Leute erreicht oder nicht erreicht. Und ich muss mir die Frage stellen, wie kann ich das inszenieren, dass es Leute erreicht. Und das kann ich nur über die zur Verfügung stehenden Medien machen, von MySpace bis zum Radio. Und stelle eben fest, dass es immer schwieriger wird, mit schwierigen, aneckigen Sachen, anderen Positionen, andersartiger Musik überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Die Leute sind eben geeicht, oder die Medienleute sind geeicht eben auf eine angepasste, eine Konsensmusik. Die funktioniert auch in diesem sogenannten Independent-Sektor. Und das hat alles zugeschüttet. Und wenn wir was anderes wollen, wenn wir den Aufstand an den Ohren wollen erstmal, und dann müssen wir neue Wege beschreiten. Ich weiß noch nicht, welche. Es ist, wir wollen Musik natürlich, wir müssen Musik, weil sie die Produktion von Musik immer noch Geld kostet, müssen wir Musik verkaufen. Wir können sie allerdings immer weniger über den bestehenden Tonträgermarkt verkaufen, weil der zusammengebrochen ist. Wir können sie auch nicht über Online-Shops verkaufen, weil auch das für die Kids und andere Leute kaum interessant ist. Die können sich das an jeder Ecke brennen. Irgendjemand hat eine CD, die man brennen kann. Das ist das geschätzte Verhältnis zwischen gekauften und gebrannten CDs, beträgt etwa 1:10.
Christian, du hast vorhin auch von der Durchkommerzialisierung gesprochen des Pop, und es ist ja viel zu hören von Sellout von Bands, also das ist ja so ein ganz, ganz klassischer Satz, den man immer wieder hört. Ja, früher waren die total cool, als die noch auf dem Indie-Label waren, jetzt ist das wieder alles nichts. Ist Geld tatsächlich ein Qualitätskiller?
Das weiß ich nicht. Also ich habe auch nicht nur von der Durchkommerzialisierung geredet, also für mich geht das weiter. Für mich sind nicht nur die Bösen, die mit Geld und so weiter. Es ist tiefgreifender für mich. Darum meinte ich das auch so provokativ. Wer studiert hat, kann kein Pop mehr erleben oder machen. Das ist nicht nur das Geld. Es geht darum, dass man einfach Pop sich in den gesellschaftlichen Konsens so eingearbeitet hat, dass es einfach keine, wie du schon gesagt hast, es, durch diese Toleranz, die dem auch gegenüber herrscht, ist keine Widerstandsfunktion mehr in dem Sinne hat. Und Geld muss kein Qualitätskiller bei einer Popproduktion sein, glaube ich nicht. Es gibt Leute, die machen mit viel Geld auch wirklich fantastische Platten, die du ohne Geld nicht machen könntest. Also.
Okay, dennoch, Alfred, du hast gesagt, es ist immer schwieriger, schwierige Musik an den Mann zu bringen. Die These stand aber im Raum, dass die Gesellschaft immer liberaler geworden ist. Wie passt das? Also warum ist diese Liberalisierung dann eigentlich nur eine vermeintliche?
Ja, ich hatte das schon vor Stunden versucht auszuführen, mit der scheinbaren Demokratisierung über die zur Verfügung stehenden modernen Medien ist alles möglich, fast alles möglich. Auf MySpace werden allerdings bestimmte schwulen Bands eliminiert, in den USA jedenfalls. Aber es finden dort auch linke und rechte Sachen statt, wobei auch das sehr fragwürdig ist. ob man das durchgehen lassen sollte, also wenn zum Beispiel bei Zickzack auf also plötzlich eine Nazi-Hymne ertönt, also als Kampfgesang gegen Zickzack. Das habe ich mir, ist mir erzählt worden. Aber egal, das ist ein abseitiges Thema vielleicht. Insgesamt ist das Ganze ein solches Geflecht von Möglichkeiten, von unüberschaubaren Möglichkeiten, die alles möglich machen. Und diese scheinbare Demokratisierung und Liberalisierung lässt alles austauschbar werden. Das ist das Hauptproblem, womit alle, die irgendwie wahrgenommen werden wollen, zu kämpfen haben. Und da weiß ich noch keine Antwort drauf.
Also wie gesagt, ich möchte dazu sagen, das ist zwar sicherlich richtig und das ist auch ein echtes Problem. Ich habe das, ich persönlich finde das zunächst, also ich finde der andere Blick muss auch, den kann man nicht einfach so diskreditieren, dass man sagt, weil jetzt alles möglich ist, ist es wertlos. Also Entschuldigung. Beliebig. Es wird nicht wahrgenommen. Gut. Klar, natürlich. Das ist bei einer, wenn alles gleichzeitig läuft. Aber wie gesagt, also ich finde es erstmal nicht verkehrt, dass man auch die Möglichkeiten hat, alles zu publizieren mit den bekannten Folgen.
Es ist ja dann auch, also es ist ja in letzter Zeit vielfach ein Hoheitsdiskurs über den Pop geführt worden. Also das ging los bei der Spex-Debatte, beziehungsweise noch früher, kurz vor der Bundestagswahl, vor der letzten, hat Ulf Poschardt gesagt, wer Popper ist, muss jetzt eigentlich FDP wählen. Was haltet ihr von solchen, also Diedrichsen hat dann postwendend geantwortet, nein, Pop ist links. Ist das eine, also was haltet ihr von solchen Vereinnahmungsversuchen und ist das eine Folge dessen, dass man es nicht mehr schafft, eindeutige Botschaften zu vermitteln?
Also das halte ich wohl für einen Witz, dass Pop links ist per se. Also was bei der Universal passiert, ist nicht links. Das ist einfach, das ist ein Klischee, das kommt vielleicht noch irgendwie aus den 60er Jahren, weil es da mal irgendwo in San Francisco so eine Protestsong-Bewegung oder so gab. Und jeder Mensch, der meinte, Popmusik zu sein, hat dann so getan, als wäre er links. Aber das ist natürlich ja auch schon seit den Zeiten eine urkapitalistische Angelegenheit, Pop. Also das ist, vielleicht ist es oftmals ein Transportmittel für linke Philosophien gewesen. Aber Pop als solches ist ja nicht links. Und für mich hat sich zum Beispiel die Frage der Subversivität niemals in einer politischen Haltung geäußert. Niemals. Subversiv ist für mich was ganz, ganz anderes. Mein Geschichtslehrer hat eine Tonsteine-Scherbenplatte gehabt. Die habe ich mir mit Sicherheit nicht gekauft. Weil da habe ich doch keinen Bock drauf, wenn ich subversiv sein will.
Dann ist es wahrscheinlich eher, wenn man es jetzt mal nicht in links oder rechts ausdrückt, eher dieses Konservative, was man vielleicht ablehnt. Sozusagen, wenn jetzt der Geschichtsprofessor eine Platte hat, das ist ja quasi schon konservativ, er ist ja der Ältere. Wie weit hat denn quasi, wenn man jetzt auch bei der Bundestags gerade... Achso, der war progressiv, aber warum quasi konntest du das nicht nehmen, weil das zu progressiv war? Also es war doch etwas Konservatives, oder war es das nicht für dich?
Nee, der war ja, hätte sich ja selbst als progressiv oder was weiß ich, oder links oder...
Aber wie hast du ihn gesehen sozusagen quasi, hast du ihn als Progressiven gesehen?
Das war ein Langweiler, mit dem ich einfach nichts zu tun haben wollte.
Quasi,
das war
das ja.
Alles, also...
Dann sage ich jetzt mal
und
vielleicht
ich wollte nicht seine Platten hören, ja. Definitiv nicht. Ich wollte irgendwas anderes und das habe ich auch gefunden, zum Glück, also so... War eine schöne, also von daher für mich irgendwie auch ganz nett. Aber für mich macht sich diese Subversivität von Pop nicht in so langweilig links oder rechts irgendwie. Das für mich hatte das mal eine ganz andere Sprengkraft. Also links und rechts, das waren für mich irgendwie, damit fing die Langeweile an. Also.
Eben, ich würde auch sagen, eben die Stärke guter Popmusik liegt auch darin, dass man damit Probleme hat. Probleme sie zu verstehen, sie nachzuvollziehen. Da fängt es an, interessant zu werden, wenn man anfängt, sich eigene Gedanken zu etwas zu machen, eigene Assoziationen zu entwickeln, eigene Bilder, ein eigenes Gefühl dazu zu kriegen, ob positiv oder negativ. Wenn man mit anderen Leuten anfängt, darüber zu reden, da fängt es an, interessant zu werden. Und wenn man, das, wie auch gesagt, das vielleicht auch heimlich tut, weil andere einen dafür bemitleiden oder man will nicht unbedingt mit jemandem teilen. Aber gut, die Zeit ist vorbei, man kann nicht etwas verheimlichen.
Aber habt ihr dann, Okay, Herr Referent Dabele muss jetzt leider gehen. Vielen Dank, dass du da warst und mitdiskutiert hast. Viel Spaß. Tschüss. Aber wenn es jetzt dabei darum geht, sich eigene Gedanken zu machen, dann müssten doch für dich, Alfred, die Musikerklärer der Specs und der PNG eigentlich ein Albtraum sein, oder?
Ich lese diese Zeitung nicht. Nein, es stimmt natürlich nicht. Ich versuche natürlich rauszukriegen, ob die gute oder schlechte Sachen auch zu den Platten äußern. Ich muss nur sagen, für mich sind jetzt nicht die Richtungsweiser in der Landschaft. Ab und zu findet man sicherlich da auch etwas drin, was mir selbst auch was sagt. Aber ich mache mir lieber selbst auch unabhängig von diesen Organen auch eigene Gedanken darüber, was wichtig oder unwichtig ist, was interessant ist oder nicht.
Du hast gerade gesagt, richtungsweise, da will ich quasi nochmal auf so eine auch schon angesprochene Debatte zwar hier kommen. Richtungsweise, Tom, PNG ist sicherlich ein Richtungsweiser für ihre Leser, wo man quasi Platten genannt bekommt, die vielleicht gut sind. Inwieweit ist es denn wichtig, quasi diese Platten auch analytisch auseinanderzusetzen, sich mit diesen Platten analytisch auseinanderzusetzen für eure Leser, also dann quasi so eine Art Diskussion vielleicht auch dadurch zu erzielen?
Ja, das mit dem analytischen Auseinandersetzen, das weiß ich nicht. Also ein Großteil der Leute, die für die PNG schreiben, finden das sicher nicht mehr so interessant. Da hat es sich auch eine Veränderung gegeben im Laufe dieser mittlerweile doch schon 17 Jahre, die wir das machen. Also ich glaube, wir ziehen uns schon auf so einen Standpunkt zurück, dass wir sagen, wir argumentieren aus einer ästhetischen Sicht heraus. Alles, was wir ästhetisch finden, was für uns sozusagen nicht angreift, das ist dadurch auch nicht angreifbar, weil wir es als ästhetisch empfinden. Und so versuchen wir dann natürlich auch sicher spielerisch teilweise auch damit umzugehen. Also man wird keine ganz klaren Empfehlungen finden. Also es wird schon Empfehlungen geben in der PNG oder gibt es auch, aber das hat schon was mit der Person zu tun, die darüber schreibt. Und da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Meinungen zu Musik und zu was gut ist oder was schlecht ist, weil es ja auch ein geschmacklicher Punkt ist. Also von daher.
Aber sozusagen trotzdem seit einer ganzen Weile macht ihr ja auch so eine Art Themen-Specials, würde ich sie jetzt mal nennen, wo man sich quasi schon mit bestimmten, ihr nennt das Metathema, auseinandersetzt und das auch, würde ich jetzt sagen, analytisch tut. Aus welcher Intention heraus?
Gut, okay, wir sprachen jetzt über Musik, klar. Es gibt ja noch viele, also es ist ja, wie gesagt, es ist ja nicht nur ein Heft nur über Musik, das muss man auch ganz klar sagen. Also es wäre auch albern und es ist auch vielleicht völlig uninteressant, immer nur über Musik zu schreiben. Also von daher, klar, diesen Metathemen, da beschäftigen wir uns schon mit einigen Sachen und da hat auch jeder so seine Möglichkeiten, sich dazu entfalten. Es gibt keine Restriktionen in der PNG, das muss man auch mal so sagen. Also die Leute, die da schreiben, schreiben, was sie denken, dort sagen zu können und so weiter. Also ich meine, gerade in dem neuen Heft, das ist eben halt so ein Versuch, zwei Seiten zu zeigen. Also gibt es eben halt einen Teil, der ist, den bezeichnen wir als den Wahrheitteil und den anderen Teil als Lügeteil. Und man, es ist sicher so, wenn man das so...
Kann man die eigentlich gut auseinanderhalten?
Eben nicht. So. Das ist eben das Interessante daran. Also wie gesagt, das ist uns selbst beim... Also ich habe gerade den Artikel über Alfred auch geschrieben, also in dem Lügeteil. Und das war ein Artikel, den habe ich innerhalb von, keine Ahnung, 25 Minuten runtergerotzt. Also da ist mir erstmal aufgefallen, wie einfach das ist, wahrscheinlich für andere Magazine zu schreiben und irgendwie so belanglos zu schreiben. Also einfach nur Fakten runterzureiten und zu sagen, das und das und das passiert und gut und kauf die Platte und aus. Und das ist eben, ich habe gemerkt, dass wir schon auf einer ganz anderen Ebene sind. Also dass wir da über solche Sachen gar nicht mehr, so gehe ich nicht an Musik ran, so schreibe ich keinen Artikel. Wenn ich einen Artikel schreibe, dann dauert das manchmal 3, 4, 5 Wochen, also und manchmal länger. Manchmal schreibe ich noch längere Sachen.
Ihr scheint alle 3 Monate, muss man nochmal dazu sagen.
Ja gut, also wir haben auch die Zeit, klar, ich meine, das ist immer einfach, wir sind in einer anderen Haltung, wir haben eine andere Haltung dazu und wir haben sicher auch nicht so einen offensiv wirtschaftlichen Druck, weil wir jemanden finanzieren müssen. Das ist sicher dann auch immer einfach, dann zu sagen, das ist ganz pur und wahr, was wir da tun und der Rest ist alles scheiße, klar. Aber ich glaube schon, dass so eine Veränderung in den 90er Jahren, gerade mit diesen Magazinen, die eben frei verfügbar waren, das ist eben auch so ein Teil, der sicher damit auch mit reinspricht in dieses frei verfügbar sein. Das hat eigentlich in meinen Augen sehr, sehr viel versaut irgendwie, dass plötzlich das nur noch Marketingdurchsagen waren. Und das hat auch für die Specs, die mussten darauf reagieren. Also die Diskussion haben wir, keine Ahnung, vor 4 Jahren mit Uwe Viehmann damals hier geführt, inwiefern was die Folge davon war halt. Also von daher denke ich, eigentlich liegen die Gründe, warum das alles beliebig ist, gerade im musikjournalistischen Bereich, eigentlich völlig woanders. Also sie liegen definitiv bei diesen kostenlosen Magazinen, die man durchblättert, bunte Bilder sich anguckt und die dann weghaut, weil die nichts zu sagen haben. Sie haben einfach nichts zu sagen.
Aber wir sind ja doch recht erfolgreich. Warum macht denn die neue Specs quasi auch zum Beispiel...
So erfolgreich, also man muss das immer so sehen. Ich meine, es ist eine Frage, wie Erfolg verkauft wird. Ich meine, warum ist so ein kostenloses Magazin erfolgreich? Weil es eine gewisse Auflage halt rüberbringt. Diese Auflage, wie wird die denn ermittelt? Und ich meine, ich habe Leute gesehen in Nordrhein-Westfalen in einer Radioredaktion, die sitzen auf Stapeln von kostenlosen Magazinen. Und wenn der Stapel durchgesessen ist, ist dann ein Monat rum und dann wird der nächste Stapel aufgebaut. Also von daher, das ist alles extreme Verschwendung von Kapazitäten und von Ressourcen. Also ich finde das eigentlich eher bedenklich. Mhm. Also allein schon wegen dem Regenwald tut es mir leid.
Als professionelles Magazin hat die Specs jetzt trotzdem auch quasi im Gegen der, ich nenne sie jetzt mal mittleren Specs, so quasi diese zweite Phase, auch wieder mehr so Themen Kunst entdeckt. Zum Beispiel erste Ausgabe erinnere ich mich auch an Kippenberger und so. Wie stellt ihr euch vor, also warum macht ihr das und wie stellt ihr euch das quasi mit eurer Zielgruppe vor? Denkt ihr, dass das angenommen wird, quasi auch gerade, wenn man vielleicht bisher Specs-Leser war, diese mittlere Specs, wo man das ja nicht gefunden hat, warum jetzt wieder quasi diese Themen auch in der Specs?
Also ich kann für mich nur sagen, dass ich zwischenzeitlich nicht mehr Specs-Leser gewesen bin,
okay,
weil ich nämlich der Meinung war, dass sich diese Zeitung angenähert hat an den Konsens der Zeitung, die man eben umsonst bekommen kann. Und das sind ja da, es gibt ja dann zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Also nochmal kurz zum Verständnis. Also eine Zeitung, die gratis erscheint, behauptet Auflagen, die sind meistens sehr, sehr groß. Die werden dann verteilt. Das wird nicht unbedingt kontrolliert, vielleicht schon. Daraus ergeben sich Anzeigenpreise, Reichweiten und so weiter und so fort. Bei einer verkauften Zeitung wird das eben teuer bezahlt, also der Verlag bezahlt teuer dafür, dass es sozusagen sogenannte Prüfungen gibt, die dann eben ermitteln, wie viele Hefte verkauft worden sind. Daraus ergeben sich Anzeigenpreise. Das heißt also, per se ist eine Gratiszeitung dann eben auch angewiesen auf, sage ich mal, Marketing-Konzepte von irgendwelchen Firmen, sage ich jetzt mal, die dann da drin stattfinden. Das wird dann manchmal auch Advertorial genannt oder sowas. Was wir als neue Redaktion der Specs eben jetzt versuchen anders zu machen, ist eben, dass wir uns nicht mehr sklavisch an die Veröffentlichungsschedules der Plattenfirmen halten. Das ist natürlich, also wir wollen es nicht komplett durchbrechen, das wäre auch albern, aber wir versuchen dem etwas entgegenzusetzen. Der erste Schritt war, dass wir eben viel mehr Seiten herausgehandelt haben, als der Verlag eigentlich durchkalkuliert hatte. Wir haben eben jetzt 36 Seiten mehr. Diese 36 Seiten mehr nutzen wir A für längere Artikel und wir nutzen sie B eben thematisch gesehen für Nicht-Musikthemen oder vermeintlich Nicht-Musikthemen. Also es geht eben zum Beispiel darum, dass man Dinge wie Mode, die in der Specs immer schon, oder was heißt immer schon, aber schon seit der mittleren Specs stattgefunden haben, die mit Inhalt aufzufüllen. Also dass man eben sagt, Mode ist eben ein Spiel mit Identitäten und das war auch immer oder hat im Idealfall auch ein subversives Element gehabt oder konnte es haben. Und dieses Bewusstsein, dass das mehr ist, als nur zu H&M zu gehen und sich dort was zu kaufen oder zu einem Designer zu gehen, das versuchen wir eben umzusetzen. Ich kann nicht für die Leser sprechen. Ich kann nur sagen, dass es, glaube ich, vielen Leuten wie mir gegangen ist, ich habe angefangen, englische Zeitungen für viel zu teures Geld mir zu kaufen, weil ich das Gefühl hatte, dort bekam ich dann zumindest über Musik nochmal was zu lesen, was in der Specs oder in anderen Zeitungen nicht stattgefunden hat. Keine Ahnung, wie die Leser das finden. Wir kriegen relativ viele Leserbriefe, die sind mittlerweile positiver als zu Anfang. Wir kriegen Anrufe, SMS, E-Mails und so weiter, die dann eher privater Natur sind, die sind weitgehend positiv. Aber das ist sehr schwer, daraus jetzt irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Ich kann nur sagen, dass wir, wenn wir über Kippenberger reden oder ihn zu Wort kommen lassen, posthum, dass wir ihn deswegen zu Wort kommen lassen, weil wir der Meinung sind, dass er für eine Haltung steht, die wir eben oft in heutiger Kunst oder heutiger Musik eben nicht mehr so unmittelbar zu sehen bekommen und ihm eben dann tatsächlich 16 Seiten, wie im ersten Heft geschehen, zu geben, wo er eben dieses tolle Interview damals mit Jutta Köter geführt hat, was wir wieder reprinted haben, damals zuerst in Texte zu Kunst. das ist eben ein Versuch, die Leute auch daran zu erinnern, dass es diese Haltung gegeben hat, dass die im Grunde genommen wären sie übertragbar. Das hätte ja auch jemand sagen können, der heute lebt oder heute wirkt. Und das ist unser Versuch, also praktisch so eine Erkenntnisschnittstelle zu sein. Das ist der Begriff, den wir intern benutzen und den wir hoffen, mit jedem Heft mehr mit Inhalt und mit Glaubwürdigkeit füllen zu können. Ich möchte aber noch was sagen, dass es ein Autorenproblem gibt, ohne jetzt einzelnen Autoren zu nahe treten zu wollen. Aber ich habe den Eindruck, dass es zwei Arten von Autoren gibt. Die einen arbeiten fürs Feuilleton und haben sich dort, kann man natürlich nicht über einen Kamm scheren, aber es gibt viele Leute, die eben im Feuilleton sich einen distanzierten Stil angewöhnt haben, also wo sie praktisch aus einer vermeintlich objektiven Position heraus meinen, jetzt eben den neuen Trend feststellen zu können oder ihn beurteilen zu können. Und es gibt den Musikjournalisten im Gegensatz zum Feuilleton-Journalisten. Diese Leute haben aber in der deutschen Zeitungslandschaft, für wen haben die geschrieben? Die schreiben für Rolling Stone oder Visions oder Musikexpress oder Intro oder eben die Specs. Und ich habe so manchmal den Eindruck, dass es denen auch irgendwo gereicht hat, wenn sie bemustert werden. Das möchte ich mal ganz hart sagen. Und das ist nicht einfach für uns praktisch also etwas, was für mich eigentlich selbstverständlich erscheint, dass man bestimmte Dinge in Frage stellt, dass das plötzlich von den Autoren, obwohl wir ihnen alle Freiheiten lassen nach Briefings, die aber eben der Gestalt sind, dass wir mit denen reden, dass wir also versuchen rauszukriegen, was denkt ihr eigentlich über dieses Thema, dass man am Ende Artikel bekommt, wo man sich fragt, haben wir uns da missverständlich ausgedrückt? Also dass die sind sehr, sehr formatiert, diese Artikel. Und dagegen anzugehen unter einem Zeitdruck, der auch einfach da ist, wenn man ein Periodikum ist, das ist eine Aufgabe, der wir uns im Moment gerade zu stellen haben. Ne?
Ist sicherlich nicht nur ein Problem von professionellen Magazinen, sondern sicherlich auch von Fanzines, quasi, um es mal so zu erzählen, oder?
Was, das Problem der Autoren?
Nee, das Problem quasi, dass man sich dann eher den Plattenfirmen auch verbunden fühlt und gerne auch dann bemustert werden möchte und sowas ist ja...
Das, ja, Gott, klar, das ist ja logisch. Das ist sicher für einige Leute, die sich schriftlich über Musik äußern, immer noch ein gewisser Antrieb, dass es eben halt einen gewissen Grad von Verfügbarkeit von Musik gibt. Aber ich stelle das letztlich komplett in Abrede, dass das die PNG in irgendeiner Form betrifft. Also ich meine, klar, wir bekommen einiges an CDs, aber das ist ja ganz logisch, dass das so ist. Das führt eigentlich nur zu einem gewissen Erkenntnisprozess. Und es gibt auch Leute, die in der PNG schreiben, die kaufen sich ihre Platten selber. Aber das ist irgendwie nicht der Punkt, also wer letztlich die Platte bezahlt hat. Entscheidend ist nur, was man darüber schreibt oder was man empfindet, ob man die Empfindung, die man hat, da auch umsetzen will. Und ich meine, ich sag mal ganz ehrlich, wir kümmern uns nicht so wirklich drum, ob wir da an einem Markt bestehen. Das muss sicher die Specs ganz anders machen. Und ich meine, deshalb habe ich vorhin auch gesagt, es sind zwei Welten. Also wir sehen uns da eher...
Ja, immerhin steht ihr ja quasi auch am Kiosk.
Wir stehen mittlerweile auch am Kiosk, ja. Das ist sicher auch so eine Entwicklung, die stattgefunden hat, dass es mehr Interesse gibt. Aber ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da haben wir 30 Kopien gehabt. Also von daher war das immer egal. Also es war egal, wer das liest. Also das klingt jetzt kokett, aber irgendwie habe ich mir da nie drüber Gedanken gemacht. Und viele von uns machen sich da nicht drüber Gedanken. Also es muss halt für sich selber gut anfühlen. Also wie jemand eine Platte aufnimmt und sagt, das ist für ihn selber das, was er sagen will. Punkt.
Ehe wir jetzt hier noch weiter über CD-Verteilungswege reden, möchte ich das Ganze noch ein bisschen öffnen. Also wenn jemand von euch noch eine Frage hat, auf jeden Fall, dann würden wir jetzt das quasi zu... Feel free. Alfred, du wolltest noch was sagen. Achso, Entschuldigung.
Ja, ich wollte nur sagen, es scheint sicherlich auch... Also es gibt wahrscheinlich auch ein Problem, das mit der Altersstruktur zu tun hat, derjenigen, die Zeitungen machen, die Labels betreiben, die Medienarbeit betreiben. Es gibt bei Specs sicherlich eine neue Struktur von Schreibern, die nicht nur die das Feuilleton bedienen und so weiter. Das, was du eben geschildert hast, als anerkanntes Problem. Es gibt sicherlich also auch... bei uns ein Problem, dass ich älter geworden bin und nicht mehr mir anmaßen kann, Musik zu erkennen und Musik zu veröffentlichen, die für Kids von bestimmt ist, die Kids von 18 Jahren gut finden. Das würden die mir nicht mehr abnehmen, wenn ich denen versuche, solche Musik zu verkaufen. Ich glaube, dass ich eher in der Lage dazu bin, als Label, vielleicht ihr auch als Zeitschrift, eher für eine Generation eben was zu machen, mit der man was anfangen kann. Ich würde eher das, um auch darauf zurückzukommen auf die Frage, die vorhin gestellt worden ist, für wen machen wir Veröffentlichungen? Da gibt es eben eine Tendenz zu sagen, ja, wir machen eher Musik für interessierte, intelligente, erwachsene Leute. Ich glaube nicht, dass eben ganz junge Kids was mit dem anfangen können, was wir so rausbringen an komischem Zeug. Und ich glaube, dass es vielleicht auch ein Problem eben der alten Specs gewesen ist, für wen haben die geschrieben, wer hat das wahrgenommen, wer hat das diskutiert. Ich weiß, dass zum Beispiel auch sicherlich in den Umsonstzeitungen eher die Struktur besteht, zu sagen, wir müssen uns danach orientieren, was die kaufkräftigen jungen Leser wollen, lesen wollen, haben wollen, erfahren wollen, und danach wird das auch redaktionell bestimmt. Ob das bei der Specs eben anders ist, hoffe ich.
Ja, wo wir gerade von Zielgruppen reden, das seid ja ihr. solange hier noch Schweigen im Walde herrscht, das ist jetzt wirklich der explizite Aufruf, wenn ihr Fragen stellen wollt, dann tut das bitte. Es ist bloß ein bisschen schwierig, das zu sehen, aber momentan sehe ich keine Hände oben. Dann nochmal Gunnar. Du hast eben diese Studie über Clubgänger geschrieben. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wer zum Beispiel die Musik von Alfred Hilsberg hört? Hat sich da irgendwas herausgefunden? Wer ist,
sonst der Klasse, glaube ich, nicht gegangen.
Beziehungsweise für Leipzig jetzt, wer geht in welche Clubs und wie hast du das versucht herauszufinden? Gibt's da Strukturen?
Ja, also das ist noch irgendwie in der Mache, diese Studie. Also das soll ein Buch werden, was aber noch nicht fertig ist. Ja, da kann ich jetzt alles und nichts dazu sagen. Also die Idee ist gewesen, also ich meine, es handelt sich eigentlich relativ stark um die Idee, grundlagenwissenschaftliche Fragen eigentlich anzugehen. Ja, also ich meine, das kann man sich drüber streiten, ob man das wissen muss, aber wahrscheinlich ist es trotzdem ein interessantes Problem. Also so eine Art Frage, die vielleicht irgendwo so auf längere Sicht irgendwie schon spannend scheint, ist eigentlich, wie entsteht eigentlich Musikgeschmack? Wie kommen Leute zu ihren Musikpräferenzen? Und darüber weiß man eigentlich relativ wenig. Und wir können diese Frage jetzt aber aufgrund dieser Studie nicht beantworten, weil man da halt irgendwie, was weiß ich, quasi beim Kindesalter anfangen müsste. Aber eine Idee ist gewesen zu gucken, also wie sich beispielsweise das, was wir auch heute ja diskutiert haben, also im Grunde so diese Grenzziehung zwischen Subkultur und Mainstream, also wie die verankert sind, in welchen sozialen Gruppen. Und insofern, man kann schon sagen, wo vorhin das Thema mit den Studierten aufkam, also ich meine, so gesehen, diejenigen, die sich irgendwie zur Indie-Szene bekennen, ist es so gesehen eine bildungsprivilegierte Gruppe, also überdurchschnittlich stark, ja. Und im Grunde, es gibt, man kann vielleicht auch sagen, es gibt nur eine Indie-Subkultur, wenn auch gleichzeitig irgendwie eine Art Mainstream als eine Art Feindbild geschaffen wird. Und das passiert natürlich, und wir haben das jetzt hier beispielsweise, also auch in Gruppendiskussionen kann man das sehr gut nachzeichnen. Also wir haben also die Leute danach gefragt, wie warum sie wo hingehen und warum sie wo nicht hingehen. Und man hat zum Beispiel, auch wenn man noch nie in bestimmten Großraumdiskotheken, die es hier in Leipzig gibt, war, ein absolut klares Bild dazu. Und im Grunde genommen auf diese Weise wird im Grunde genommen auch immer so eine Art negatives Feindbild geschaffen, was dann hier den Leipziger Süden besonders stark absetzt, ne, von dem Rest in Leipzig. Und da fällt mir noch ein interessanter Punkt, der in dieser einen Diskussion dort aufgekommen ist. Da wurden ein paar Clubgänger, die so, kann man sagen, zum Stammpublikum von Ilses Erika gehören, danach gefragt, warum sie denn gewissermaßen immer wieder dorthin gehen und nicht woanders. Und naja, gut, dann ist es halt erstmal so das Knappheitsargument. Es gibt halt nicht so viele Alternativen. Und dann kam mal die interessante Diskussion auf, es wäre doch eigentlich ganz schön, wenn es 13 Ilses Erikas in Leipzig gäbe. Aber die Sache ist, was würde dann passieren? Ja, ich meine, das ist so genau der Punkt. Irgendwo funktioniert halt auch irgendwo Subkultur immer nur dann, wenn man sich irgendwo auch in einer Minderheitenposition sieht. Ja, und auch im Grunde genommen gerade so weiß, dass man hier in irgendeiner Nische ist, wo nicht jeder x-beliebige auch hingeht. Und insofern, ich glaube, wenn es 13 Ilses Erikas geben würde, dann würde das Konzept zusammenbrechen. Ja? Und, ja, wahrscheinlich, ja.
Ja, gut, ich sehe immer noch keine Fragen.
Ja. Dann stelle ich nochmal so eine ganz klassische Abschlussfrage, die immer in so einen Runden gestellt wird und die auch fast immer gleich klingt. Und ich fange einfach mal bei Alfred an. Wo siehst du Popmusik in 5 Jahren? Alles zu Ende kommerzialisiert, alles nur noch.
Das kann ich dir nicht beantworten, weil ich kann dir nicht beantworten, wie sich die Menschen in dieser Gesellschaft und überhaupt, wie sich die Menschheit weiterentwickelt.
Hast du so ein Bild davon, dass es so eine, es wird immer schlimmer Spirale ist oder geht es kaum noch?
Ich jammere nicht. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich immer noch genug empfindsame, wache, intelligente Menschen, die ihr Leben anders gestalten wollen, als das, was möglich ist zurzeit. Und ich glaube, das ist eigentlich die Hoffnung da, dass auch daraus eine neue Kultur entsteht.
Dass sie eine Stimme wiederfinden. Also wir haben es ja eben so ein bisschen beklagt, dass
auch Leute selbst sich artikulieren, sich verständlich machen können, wahrgenommen werden. Das ist die Hoffnung.
Okay. Tom, gibt ja auch so, die These habe ich letztens irgendwann gelesen, ich glaube es war in der Taz oder so, dass Popmusik ja jetzt so in seinem Stand an irgendeinem Endprozess ist, dass es nur noch um Verfeinerung geht. Wo ist die Verfeinerung in 5 Jahren?
Das glaube ich nicht. Also ich meine, Musik, also gute Musik, das bin ich sehr davon überzeugt, wird es immer geben. Also wie Alfred sagt, also empfindsame Menschen, die ihr Sprachrohr suchen und keine Ahnung, auf Gehör stoßen oder auch nicht auf Gehör stoßen. Also letztlich ist ja der Moment uninteressant, ob es gehört wird, sondern ist der Moment ja interessant für den Menschen, der das selber macht, ob er schreibt oder ob er Filme macht oder das ist eigentlich scheißegal. Ich kann dir nicht beantworten, ob wir in 5 Jahren noch über Musik reden. Das ist eine ganz andere Frage. Denn ich meine, das, was jetzt so passiert und die Masse, die so passiert, ist ja eigentlich eine Mainstreamisierung des sogenannten Independence, also der Begriff Independent existiert ja per se nicht mehr, das ist ein Stilmittel.
Sehr romantisch entlangt, ja.
Was?
Ist ein sehr romantischer Begriff.
Das ist eigentlich ein Stilbegriff geworden. Also ich meine, wenn ich mir überlege, wie wir uns als Independent, also das haben wir ja schon Mitte der 80er uns als Independent bezeichnet, dann war das nicht stilistisch festgelegt. Also das war einfach eine Auffassung, das war eine Attitüde, das war eine Haltung. Und die Haltung war per se politisch, muss ich ganz klar sagen. Und
ja, übersetzt doch auch mal Independent. Aha.
Okay, ich meine, weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll.
Alles ohne Geld.
Ja, na klar, ich meine, klar, das wissen die Leute doch auch. Aber ich meine, letztlich, sagen wir es mal so, das, was jetzt passiert und wo eben die großen Platten oder die meisten Platten verkauft werden, das sind Produkte, die eben halt dieses Stigma da haben. Die Frisuren sehen ganz irgendwie ganz bestimmten Match aus und die Musik hat zu klingen. Ich meine, hey, seit wann ist ein Independent Gitarrenmusik? Das ist doch völliger Quatsch.
Gunnar, wann wird es den Bruch mal wieder geben oder wann wird es mal wieder so einen Bruch geben, dass es möglicherweise was Neues entsteht, wie du es ja vorhin auch angeregt hast, mit zum Beispiel Drum & Bass war vielleicht so ein Bruch auch.
Ja, das kann man glaube ich nie vorhersagen.
Kann man nicht sagen.
Aber ich meine, glaube ich, man kann sicher sein, dass wir hier nicht im Endstadium sind, sondern dass es irgendwas Neues geben wird und ich meine, meistens sind künstlerische Entwicklung auch immer irgendwo begleitet von technologischen Entwicklungen oder bauen auf irgendwelchen, medialen Veränderungen, technologischen Veränderungen und also so wie es jetzt halt bei dem Bereich wegen der Computermusik oder des Samplings und so weiter gewesen ist. Man kann gespannt sein und man kann auch natürlich dran arbeiten. Ne?
Max, braucht es eine große gesellschaftliche Umwälzung, damit wir nochmal das neue Ding zu hören bekommen? Und wann wird das passieren? Sag du mal.
Ich bin gespannt, ob es sowas gibt wie eine neue Protestmusikbewegung, die den Namen verdient. Aber das ist so ein privates Interesse. Also ich glaube, sowas wird es geben müssen. Und ich wäre schwer verwundert, wenn es das nicht gäbe. Und ich würde mir wünschen, dass das uns alle überrascht und von Kopfhaut und warum soll das nicht passieren? Also ich sehe da jetzt, wenn man fragt, wie sieht man die Musik, dann sage ich, ich habe schon lange nicht mehr so viel interessante Musik gehört wie in den letzten Monaten oder Jahren. Und das hängt aber auch damit zusammen, dass ich eine Verfügbarkeit habe über Musik, die irgendwann mal erschienen ist, verschüttet war und dann von mir aus durch das Internet wieder verfügbar geworden ist. Wenn es offenbar so ist, dass die Gesellschaft noch nicht so krass empfunden wird, dass nicht alle sich dagegen auflehnen, dann muss man da wahrscheinlich noch drauf warten. Ehrlich gesagt hoffe ich nicht, dass es so krass wird, dass man sich unbedingt dagegen wehren muss. Aber ich glaube, dass es dazu kommen sollte. Also irgendwas muss man doch jetzt formulieren. Also als Musiker. Ich versuche das zu beobachten und zu vermitteln, im Sinne eben dieses geäußerten Wunsches, dass die Specs oder auch andere Zeitungen hoffentlich sich als Erkenntnisschnittstelle begreifen. Also dass man was liest und auf neue Gedanken gestoßen wird, auf Gedanken, die nicht nur sich erschöpfen in der Flucht ins Private. Das kann, glaube ich, eine Zeitung sehr wohl leisten. Also da und zwar aus dem Stand heraus oder nach zwei, drei Ausgaben, die man dann vielleicht braucht, um in ein Fahrwasser dazu gekommen. Ja, also ich sehe da nicht so schwarz.
Gut, das ist ein schönes Schlusswort. Dann danke ich euch hier oben, dass ihr da wart, auch euch da unten, dass ihr da wart. Und ja, wünsche allen noch einen schönen Nachmittag und Abend. Das war's.